Ja, und damit herzlich willkommen zur 22. Ausgabe vom Open Science Radio. Es hat ein wenig länger gedauert. Ich glaube, wir hatten Anfang Juni die letzte Ausgabe. Wir sind natürlich schwerstens in den Vorbereitungen zum Open Knowledge Festival und begeben uns jeden Abend in den Gedankenraum, um uns auf dieses großartige Event vorzubereiten. Wir haben es aber trotzdem nochmal geschafft, uns zusammenzufinden und sind heute mal zu dritt mit dabei, wie immer, der Konrad.
Hallihallo.
Und als Gast freuen wir uns, begrüßen zu dürfen, den Hilmar Lapp.
Hallo.
Hallo Hilmar. Hilmar ist uns zugeschaltet über den großen Teich sozusagen aus Durham, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und war eine Empfehlung von Konrad selbst, der meinte, eigentlich müssten wir uns doch mal darum bemühen, Hilmar vors Mikro zu kriegen, denn der hat mit Sicherheit eine ganze Menge interessanter Dinge zu erzählen, sowohl aus seiner Historie oder aus seiner Biografie als auch aus seinen aktuellen Projekten. Und da schließe ich mich natürlich gerne an, wobei ich ganz klar sagen muss, dass dein Bereich, Hilmar, die im Groben die Bioinformatik, so wie es sich zumindest für mich darstellt, eher der Bereich von Konrad ist und ich da fachlich wenig mitreden kann.
Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Und zwar, du hattest selber mal gesagt, die Open Bioinformatics Foundation, das klingt interessant für dich. Das hast du aufgebracht. Und habe ich gesagt, da weiß ich jemanden. Den Hilmar habe ich nämlich letztes Jahr auf der ISMB in Berlin getroffen oder auf dem Vormitting dazu, auf dem BOSC. Und da haben wir uns nett unterhalten und der Hilmar ist enorm umtriebig im Bereich der wissenschaftlichen Open Science und Open Source Szene. Und ist, finde ich, ein Paradebeispiel, wie man das machen kann und ist halt in so viele interessante Sachen involviert. Da ist er, also das war einfach die Person, die man für sowas einfach mal ansprechen musste, dachte ich mir. Und der Einstieg über die Open Bioinformatics Foundation hat dann sozusagen Matthias gebracht, weil der meinte, da könnte man ja mal sich das mal anschauen. Das ist eigentlich so, wie wir an dich gekommen sind. Und du bist allerdings jetzt nicht hauptsächlich bei der Open Bioinformatics Foundation, sondern du bist ja eigentlich anderweitig hauptberuflich irgendwo untergebracht. Vielleicht wollen wir einfach mal kurz aufrollen, wie so dein Werdegang ist. Denn das Lustige ist, du bist ja eigentlich aus Deutschland, aber du hattest, als wir bei dir angefragt haben, fast Bedenken, ob dein Deutsch noch gut genug ist. Das heißt, du bist schon ein bisschen, eine ganze Weile schon in den Staaten drüben und hast dich da an verschiedensten Orten schon, glaube ich, schon umgetrieben. Vielleicht können wir mal kurz aufrollen, wie das alles angefangen hat, was du studiert hast und wie du jetzt dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist.
Studiert habe ich Biologie an der Universität Freiburg, aber auch schon mit Nebenfach Informatik oder eben Computer Science auf Englisch. Informatics heißt ja auf Englisch eigentlich was anderes. Und habe das eigentlich schon immer im Studium verbunden und so mein Traumberuf, wenn du es mal so sagen willst, war eigentlich schon immer einer, der es mir erlaubt, Biologie und Informatik zu verbinden. Und ich hatte dann einfach sehr viel Glück in der Hinsicht, dass die Bioinformatik gerade richtig aufkam, als ich sozusagen endlich mal mit der Universität fertig war und zum Beispiel mehrere Pharmaunternehmen über die ganze Welt verteilt dabei waren, jeden Bioinformatiker, den sie zu fassen kriegten, einzustellen. Und ich hatte dann das Glück, einer davon diejenigen zu sein und ging dann nach Wien an das Novartis Forschungsinstitut, das damals noch in Wien war, das ist mittlerweile aufgelöst, und hat damals aber eben, war damals mit an der Spitzenforschung im Genombereich, vor allem in der funktionalen Genomik und Target-Identifizierung. Da war ich dann für fast 5 Jahre und in die USA bin ich gekommen über ein Sabbatical an einem neuen Forschungsinstitut, das Novartis gebaut hat von Grund auf in San Diego. Es hieß damals zuerst das Novartis Institute for Functional Genomics und wurde dann später umgenannt in Genomics Institute of the Novartis Research Foundation, GNF. Ja, da war ich dann für auch fast 5 Jahre und habe dort die, die angewandte Bioinformatik geleitet. Und seit 2006 bin ich dann bei NESN gelandet. NESN steht für National Evolutionary Synthesis Center und beschäftigt sich im Wesentlichen damit, Daten, Methoden, Ergebnisse und Wissen, das vorher schon mal produziert worden ist, publiziert worden ist, archiviert worden ist, neu zu kombinieren, um neue Einsichten zu erhalten. Einsichten, die mit den ursprünglichen Methoden oder Daten so nicht möglich waren, weil einfach der Scope zu gering war oder zu eng. Ja.
Wenn wo wir gerade beim NESN sind, immer wenn ich aus den Vereinigten Staaten National Evolutionary Center oder denke, dann frage ich mich jedes Mal, wie eigentlich da diese national orientierten Center aufgestellt sind. Heißt das, dass ihr dort mehr oder weniger finanziert seid, auch vom National Science, von der National Science Foundation, oder wie ist sowas organisiert?
Ja, genau, das heißt es im Wesentlichen, dass unser Center ist im Prinzip sitzt auf einem auf einem Förderungsantrag von der National Science Foundation, und das Nationale darin bezieht sich eigentlich mehr auf den Förderer, wo das Geld herkommt. Und das in den USA wir das einzige solche Zentrum sind, zumindest in Evolutionsbiologie. Es gibt ähnliche Zentren in anderen Fachgebieten, zum Beispiel in Ökologie gibt es eins, in Umweltbiologie und Klimabiologie gibt es eins und in mathematischer Biologie gibt es eins, aber in Evolutionsbiologie sind wir das einzige Zentrum. Und deswegen ist es ein National Center. Aber viele Wissenschaftler, die wir fördern und die bei uns zu Gast sind und die Mitarbeiter in Arbeitsgruppen sind, die wir fördern, sind international und kommen aus allen möglichen Gegenden der Welt, von Australien, Europa, Asien, Afrika.
Und wie ist das Ganze organisiert? Also ist das eine grobe Hierarchie zu erkennen, oder sind das viele kleine Gruppen, oder ist das so ein sozusagen Top-Down-Approach, oder können sich da kleine Gruppen um Spezialthemen organisieren, oder wie ist da die Herangehensweise der Organisation?
Ja, wir haben verschiedene Programme. Ein Programm, alle Programme sind relativ kollaborativ, weil die Wissenschaft, die wir unterstützen wollen, alles mehr oder weniger interdisziplinär ist und Kollaboration erfordert von Wissenschaftlern aus ganz verschiedenen Fachrichtungen, die verschiedene Perspektiven zur Forschungsfrage beitragen können und verschiedene Ansätze zur Forschungsfrage beitragen können. Ja, wir haben verschiedene Programme. Eins sind sogenannte Arbeitsgruppen oder Working Groups, die ungefähr ein Dutzend, so 10 bis 15 Leute umfassen. Und es gibt aber auch ein anderes Programm, das unterstützt größere Gruppen von bis zu, sagen wir mal, 30, 40 Leuten sogar. Solche größeren Gruppen tagen normalerweise nur einmal und spalten sich dann zum Beispiel auf in kleinere Gruppen, die dann separat einen Förderungsantrag schreiben und eine Arbeitsgruppe gründen wollen. Arbeitsgruppen selber treffen sich mehrmals, bis zu 4 oder sogar 5-mal über mehrere Jahre hinweg. Also die Arbeitsgruppen, die kleineren Gruppen sind mehr dazu da, um für eine bestimmte Frage wirklich in die Tiefe zu gehen, wohingegen die größeren Gruppen, die wir auch Catalysis Groups nennen, eigentlich dazu da sind, um erstmal solche Fragestellungen, die sich dann eignen, um in die Tiefe zu gehen, die eigentlich mehr dafür da sind, um solche Fragestellungen zutage zu fördern.
Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass ich hatte jetzt mehr in der Vorbereitung mir das mal kurz angeguckt und war eigentlich von dem Gedanken ausgegangen, gerade vor dem Hintergrund, dass du mal für die Open Bioinformatics Foundation tätig warst, hatte ich das eher tatsächlich in die Evolutionsbiologie gesteckt. Und dann habe ich so ein bisschen auf der Seite mich mal umgeschaut. Aber ihr macht ja nicht nur biologische Themen, sondern gerade dieses, jetzt auch, wenn ich mich nicht verguckt habe, gerade auch in Sprache. Thema, also wahrscheinlich Linguistik. Also das sind schon eher gesellschaftlich relevante Themen, die sich nicht nur in der Biologie verankern lassen.
Ja, in der Tat. Ursprünglich, als wir angefangen haben, haben wir einen erheblichen Fokus doch gehabt auf Biologie und wenn ich mich so zurück erinnere, ich glaube, die nahezu alle, wenn nicht sogar alle Arbeitsgruppen waren mehr oder weniger auf biologische Fragestellungen fokussiert. Das hat sich dann später erweitert und mittlerweile, wenn wir in einem Satz darstellen oder in ein paar Sätzen, was wir machen, dann sagen wir auch nicht mehr Evolutionary Biology, wir sagen Evolutionary Science, weil die Evolutionstheorie als solche inzwischen tatsächlich auch großen Einzug und großen Erfolg hat in anderen Fragestellungen. Zum Beispiel Kulturwissenschaft, wie Sprachgeschichte und Sprachverwandtschaften, aber auch sozial in der Sozialwissenschaft. In manchen Arbeitsgruppen eben sind Kulturwissenschaftler dabei, Sprachwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Soziologen, Psychologen, Ärzte.
Das ist was ich mich schon oft gefragt habe, ob man sozusagen die Evolutionswissenschaften tatsächlich auf so ein biologisches Moment zurückführen kann. Also sozusagen, weil man davon ausgehen kann, dass ich in der Biologie, dass ich halt die Genome oder dass ich allgemein in der Biologie Lebewesen permanent weiterentwickeln. Und so tun es mittlerweile Gesellschaften, Sprachen, also dieser Entwicklungsgedanke, der sich in irgendeiner Art und Weise oder wohinter so ein Mechanismus steckt oder so ein Prinzip, das beispielsweise, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch auf dem aktuellen Stand bin, ob man das so noch sagt, aber dass sich das überlebensfähigere Modell durchsetzt und dadurch sozusagen die Evolution vorangetrieben wird, dass man das halt aus der Biologie sehr stark kennt und ergründet hat und das sozusagen jetzt in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen nachverfolgen kann.
Ja, das ist schon so. Und populärwissenschaftlich hat ja auch die Evolutionstheorie typischerweise unter dem Namen Darwinism oder Darwinismus schon immer ganz großes Interesse erweckt. Wo man damit aufpassen muss, ist, dass oft populärwissenschaftlich vor allem Evolutionstheorie gerne vereinfacht wird und dann eben auf Sozialdarwinismus und solche Sachen zurückgeführt wird und dann oft auch für ganz falsche und abwegige Zwecke benutzt wird in Art und Weise, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist durch Evolutionstheorie als solche. Und das wirklich auf eben wissenschaftliche statt populäre oder dogmatische Füße, stattdessen auf wissenschaftliche Füße zu stellen und ein wirkliches Verständnis von Evolutionstheorie, das ist, was manche von unseren Arbeitsgruppen auch machen, ja.
Um nochmal ganz kurz den Weg zurück zu deiner Person zu finden. Du bist aktuell beim Nascent oder zeitgleich auch noch beim Duke Center for Genomic in Computational Biology?
Ja, Nascent ist zeitbegrenzt, nicht? Und Nascent hat noch ungefähr ein weiteres Jahr. Und in dem Jahr werden wir auch langsam unsere Aktivitäten verringern. In der Tat habe ich jetzt eine neue Stelle angefangen, die mich an das Duke Center for Genomic and Computational Biology bringt, ein neues Zentrum, das gerade erst diesen Monat angefangen hat.
Okay. Und da sind die Themen dann wiederum sehr viel spezifischer auf Biologie ausgerichtet.
Ja, in der Tat. In dem Zentrum geht es darum, Genomtechnologien in Genomforschung voranzutreiben und auszunutzen für Fragestellungen, die viel mit Human Health zu tun haben. Nicht ausschließlich, aber doch mehr oder weniger verbunden sind damit.
Dein aus deiner eigenen Geschichte heraus, du hast gerade gesagt, dass du anfangs Biologie und Informatik studiert hast. Das ist sozusagen das Thema, was deine Tätigkeiten bei diesen beiden Organisationen, aber auch bei der OBF sozusagen bestimmt. Also diese die Durchdringung der Informatik in das Fach.
Ja, Bioinformatik und Informatik, die Computerwissenschaft und die Implementierung von computerwissenschaftlicher Forschung in der Form von Software hat eine unglaubliche Transformationskapazität auf die biologische Forschung. Insofern als sie Fragestellungen ermöglicht und Analysen ermöglicht, die anders gar nicht möglich wären und generell einfach in der Lage ist, die Forschung als solche, die Geschwindigkeit der Forschung, den Fortschritt zu beschleunigen.
Würdest du sagen, dass das, also mein Eindruck ist immer, dass das in der Biologie schon sehr, sehr früh angefangen hat, dass das Thema Informatik aufgrund des Bedarfs, dass man mit sehr vielen Daten umgeht, dass man die Auswertung von Daten sehr wirtschaftlich betreiben muss, dass das in der Biologie sehr früh Fuß gefasst hat. Kannst du das so auf eine Zeit Punkt festlegen, wann das so wirklich an Geschwindigkeit zugenommen hat?
Die Anfänge der Bioinformatik lassen sich sicherlich zurückführen noch in die frühen 80er Jahre oder sogar noch davor, aber wirklich an Geschwindigkeit aufgenommen hat es wohl mit dem Aufkommen von Molekularbiologie und dann später Molekulargenetik. Man sollte aber nicht vergessen, dass die große Datenproduktion, obwohl die Biologie oder im weiteren Sinne, wie man mittlerweile sagt, Life Sciences, erhebliche Technologie haben, die erhebliche Mengen von Daten produzieren und analysieren müssen. Die Physik hat diese Datenprobleme mindestens zur gleichen Zeit, wenn nicht schon vorher, bewältigen müssen. Und erhebliche Rechnerkapazitäten und High-Performance-Computing und so weiter, Cluster-Computing und all diese Sachen sind eigentlich alle, oder viele von denen, würde ich mal sagen, sind durch die Physik, Hochenergiephysik, Astronomie und so weiter vorangetrieben worden. Also es ist nicht nur die Biologie findet vielleicht manchmal ein bisschen mehr Beachtung, aber im Prinzip würde ich mal sagen, hat die Physik den Vorreiter gespielt.
Ja, vielleicht erscheint einem das auch immer so, dass die Biologie auch ein Stückchen weit präsenter ist, weil sie etwas näher am Menschen dran ist. Gerade natürlich, wenn es um Genetik oder sowas geht, dann ist das natürlich sehr viel näher an uns persönlich dran, als es vielleicht, als die Physik uns vielleicht vorkommen mag.
Ja, in der Tat. Und ja.
Jetzt haben wir gerade den Konrad verloren, fällt mir gerade auf.
Ich bin wieder da.
Sehr gut. Dann brauchen wir uns ja keine weiteren Sorgen machen.
Hoffentlich.
Wir haben uns gerade noch so ein Stückchen darüber unterhalten, dass der Hilmar, zweigleisig will ich nicht sagen, aber auch noch eine Rolle beim Duke Center for Genomic and Computational Biology hat. Ich war jetzt sozusagen an dem Punkt, mal zu versuchen, auf unser Kernthema, auf unser Herzthema, würde ich es fast nennen, umzuleiten, nämlich Open Science. Denn du hast aus deiner eigenen Historie, Hilmar, natürlich sehr viel Berührungspunkte damit, wenn ich nach dem Namen gehen kann. Denn die, in der Open Bioinformatics Foundation steckt ja genau dieser Begriff des Open drin, wobei sich der, glaube ich, gar nicht mal so auf Open Science nur beschränkt, sondern vor allen Dingen auch eine sehr starke Komponente von Open Source beinhaltet. Vielleicht gehen wir mal so ein Stückchen auf das Thema ein, auf die Open Bioinformatics Foundation und was sozusagen deren Triebfeder ist.
Ja, ich war ja bei der Open Bioinformatics Foundation mehr oder weniger von Anfang an dabei, seit 2001, seit mehr oder weniger der Formierung von der Foundation. Und es ist ja interessant, wie verschiedene Leute, je nachdem, wie sie in Berührung gekommen sind mit Science, Open Source, Software, Computer Science und so weiter und so fort, wie Leute Open Science und Open Source im Verhältnis sehen. Open Source gibt es ja schon sehr lange. Und als die Open Bioinformatics Foundation gegründet worden ist und als BOSC initiiert worden ist in 2000 und 2001, da war Open Source in den Life Sciences, in der Biologie, noch sehr, sehr, sehr dünn gesät. Da war das eigentlich, da haben viele, viele Wissenschaftler vor allem, viele Biologen waren äußerst skeptisch, warum man seine Software offenlegen soll und warum das überhaupt wichtig sei. Aber Open Source als Movement, als Bewegung, gab es ja eigentlich schon wesentlich länger. Linux gab es schon Jahre vorher nicht. Und Linux selber hat ja das Open Source, die Open Source Bewegung auch nicht gegründet. Aber es hat natürlich stark zu ihrer Verbreitung beigetragen. Im Prinzip kann man eigentlich Open Science auch sehen als eine Folge, eine Erweiterung von Open Source. Es ist aber doch eben auch interessant, wie manche Leute das andersrum unterordnen, dass Open Science sozusagen ein Teil von Open Source wäre. Mhm. Aber eigentlich Open Science umfasst Techniken und Herangehensweisen in ganz verschiedenen in ganz verschiedenen Gebieten des wissenschaftlichen Prozesses, ja, wenn man das mal so sehen will. Mhm. Die Methodenentwicklung und Methodenimplementierung in der Form von Software ist ein Teil davon. Und Offenheit und Transparenz in dem Teil wurde oft als, und auch richtigerweise als Open Source bezeichnet.
Ich meine, man kann eigentlich nicht mehr grundlegender werden als die Quelle, ne? Also, und das nichts anderes sagt ja Open Source sozusagen. Ich lege das, was an der Quelle schon ist, offen.
Man kann das aber auch noch ein Stück weiter, man kann auch noch ein Stück weitergehen damit. Darin liegt auch ein Missverständnis oder eine Sichtweise, die oft noch erstaunlich verbreitet ist, obwohl ja Open Source in der Biologie nun relativ verbreitet ist seit Jahren. Open Source ist nicht notwendigerweise Open Source. Manche Leute praktizieren Open Source in der Art und Weise, dass sie ihre Software entwickeln für sich selber, hinter geschlossenen Türen sozusagen. Und dann, wenn alles fertig ist und alles fein, nochmal überprüft worden ist und so weiter und so fort und fertig zur Veröffentlichung, dann wird der Source Code offengelegt und freigegeben als Open Source. Aber man kann es noch offener machen. Und das wird manchmal als Open Development bezeichnet, in der Art und Weise, dass man nicht nur das Endprodukt der Softwareentwicklung, aber stattdessen den ganzen Prozess offenlegt. Vom Start weg. Und ja, das ist zum Beispiel was wir in der OBF ganz stark fördern wollen und worauf wir viel Wert legen und was alle unsere Mitgliedsprojekte auch praktizieren.
Also man könnte ja sozusagen so weit gehen, dass man sogar noch im Prinzip in die Anfangsschritte von sowas wie Open Development geht und sagt, ich mache schon den Kern einer Idee, die ich habe, öffentlich und lasse dann die Community oder andere Arbeitsgruppen schon an der Ausgestaltung dieser Idee mitarbeiten, bevor ich überhaupt daran gehe, an die Softwareentwicklung zu denken.
Und genau das ist auch wieder ein anderer Teil von Open Science und wird in der Tat auch praktiziert und gefördert von Anhängern, von Open Science Anhängern. Oft passiert das in der Form von Blogposts zum Beispiel, oder Dokumenten, die öffentlich zugänglich gemacht werden, mittlerweile oft auch auf Source Code Repositories. Zum Beispiel jemand stellt seine Forschungsanträge oder die Ausformulierung von Forschungsideen von einem Forschungsprojekt auf GitHub. Und lädt dann andere dazu ein, das zu lesen, zu kommentieren, Feedback zu geben, Vorschläge zu machen oder eben auch sogar zu kollaborieren.
Ja, also man sieht es ja gerade, was ich eine sehr spannende Entwicklung finde, dass reihenweise poppen jetzt auf der Open Science Landkarte auch so öffentliche Konsultationen auf. Na, so, wo sozusagen die aus der anderen Richtung, nämlich in der Regel aus der organisatorischen oder institutionellen Richtung, die für die Finanzierung von Forschung da ist, so ein Stückchen weit der Vorstoß gemacht wird, sich mal aus der Community Feedback zu holen, bevor man irgendwelche Maßnahmen beschließt. Was irgendwie eine sehr interessante Entwicklung ist, finde ich.
Ist interessant, ja, aber hätte eigentlich auch schon seit längerem so sein sollen. Zumindest wenn ich mal zum Beispiel nationale Förderungsanstalten in den USA hierher nehme, ist eigentlich die Erwartung ist eigentlich, dass diese Förderungsanstalten Forschung unterstützen und auswählen, die dem entspricht, was die Gemeinschaft der Wissenschaftler für wirklich wichtig hält und für wirklich forschungswürdig hält, statt das, was die Forschungsanstalt selber oder zum Beispiel Politiker für wichtig halten. Ja. Und deswegen solche Konsultationen darüber, was denn eigentlich eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern in einem bestimmten Fachbereich für wirklich wichtig halten, sollte eigentlich ein Grundbestandteil von zumindest öffentlichen Forschung, allen öffentlichen Forschungsanstalten sein.
Aber wir sehen das ja momentan leider noch sehr experimentell. Das ist ja noch nicht, wie soll man sagen, wirklich festgeschrieben. Da muss noch weiter propagiert werden, dass das auch als solches sich in Gesetzen manifestiert, dass diese Konsultation auch wirklich stattfindet. Momentan, zumindest beobachte ich das so, ist es noch sehr, sehr auf Gutdünken der einzelnen Leute, dass man sowas macht. Ne? Oder siehst du da schon mehr institutionelle Bewegung dahinter, dass das auch wirklich gefordert wird?
Zum einen sollte ich vielleicht klarstellen, dass solche Konstellationen haben schon seit langem, schon seit, vielleicht nicht schon seit immer, aber schon seit langer Zeit stattgefunden. Was sich wirklich anfängt zu ändern, was sich vielleicht oder hoffentlich anfängt zu ändern, ist, wie diese Konsultationen stattfinden. Traditionell haben die so stattgefunden, dass NSF zum Beispiel oder NIH hierzulande ein Call for Input oder anderweitigen Aufruf für Vorschläge geöffnet hat und dann haben Wissenschaftler darauf geantwortet, ohne dass das andere in ihrer wissenschaftlichen Gemeinschaft gesehen hätten oder eine Möglichkeit gehabt hätten, darüber wiederum zu kommentieren oder sich zusammenzutun über verschiedene Vorschläge. Und die Vorschläge selber zu diskutieren innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Das heißt, diese Konsultationen waren eigentlich eine totale Einbahnstraße. Ja. Das NSF hat dazu aufgerufen, Vorschläge einzusenden und dann haben wer auch immer sich dazu kompetent genug gefühlt hat, ist dem nachgekommen. Ja. Und niemand wusste, wie viele, niemand wusste, wer. Niemand wusste was, ja, außer den Leuten jetzt in der öffentlichen Forschungsanstalt. Und das ist dieser Prozess, diesen Prozess offen zu machen und transparent zu machen und diesen Prozess dazu benutzen, dass sich auch eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern bilden kann, die Sachen untereinander austauschen und die nicht nur in Kompetition zueinander stehen, sondern die auch anfangen, auf wirklich wichtige Sachen zusammenzuarbeiten und versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden, statt dass einfach nur jeder seinen Standpunkt argumentiert. Das ist das eigentlich, was vielleicht anfängt, ein bisschen mehr stattzufinden und sich hoffentlich durchsetzt als die effektivere Art und Weise, Feedback zu bekommen von der Gemeinschaft.
Okay. Siehst du irgendwie, macht die OBF, also die Open Bioinformatics Foundation, in der Richtung auch eigentlich was Aktives? Also ich weiß, vielleicht können wir darauf auch noch eingehen, die OBF hostet sehr viele offene Projekte im biologischen oder bioinformatischen Bereich, wie BioPerl, BioPython, BioJava und so. Aber gibt es auch eine gewisse politische Einflussnahme in der Richtung? Also werdet ihr auch konsultiert oder versucht ihr, aktiv auf die Politik zuzugehen oder was ist da die Einflussnahme, um das noch weiter zu fördern? Oder gibt es das überhaupt? Ist das vielleicht gar nicht Ziel der OBF?
Ich würde sagen, traditionell war das ein Ziel, was eher geringere Priorität hatte. Und ich würde mal sagen, der Ansatz zur Einflussnahme, der Ansatz dazu, Verhaltensweisen oder eine Kultur oder was auch immer gängig ist, das zu ändern, hat für die OBF schon immer bedeutet, praktische Projekte oder Events oder Konferenzen zu fördern oder zu ermöglichen, statt jetzt sozusagen auf einer Lobbying-Ebene zu arbeiten, politische Einflussnahme versuchen, politisch Einfluss zu nehmen. OBF ist keine politische Organisation und will das auch nicht sein und wollte das auch noch nie sein. Die OBF hat eine Reihe von Wertvorstellungen, Sachen, die uns sehr wichtig sind, nämlich Open Source, Open Science, Open Development, Gemeinschaft, zwischen Softwareentwicklern, Erfahrungsaustausch, offener Erfahrungsaustausch, zusammenzuarbeiten, statt neu zu erfinden, was schon vorher erfunden worden ist. All diese Sachen. Und die Art und Weise, wie wir das fördern wollen, ist Leuten, die schon Ideen in dieser Richtung haben, denen die entsprechenden Mittel zu geben, von der logistischen Seite zum Beispiel, in Bezug auf Hosting und so weiter und so fort, denen die entsprechende Unterstützung zu geben, die sie brauchen, dass ihre Projekte besser gedeihen und mehr Zulauf finden und so weiter.
Die BOSC, das hattest du ja vorhin schon kurz erwähnt, also die Bioinformatics Open Source Conference, ist ja ein wichtiger Bestandteil dessen. Und da bin ich ja sozusagen auch auf dich gestoßen. Ich war das letzte Mal da das erste Mal, trotz dessen, dass ich mich sagen wir so in dieser Community relativ viel bewege, war es das erste Mal, dass ich dann wirklich auf dieses BOSC-Meeting gehe. Und ich muss sagen, ich habe fast geweint. Ja? Also es war wirklich so, endlich mal normale Leute. Hier fühle ich mich wirklich zu Hause. Ich fand das wirklich ganz, ganz wunderbares Treffen und ich schaffe es dieses Jahr leider nicht, weil das jetzt mit dem OK-Fest kollidiert. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da werden ja auch sehr viele Communities verschiedener Natur zusammengebracht auf der ganzen, auf dieser Konferenz. Vielleicht kannst du ein bisschen was zur Historie oder zur Herangehensweise von der BOSC erzählen oder wie ist das organisiert und wie kann man sich da vielleicht sogar einbringen?
Ja, schön, dass da dir das so aufgefallen ist. Ein gutes Zeichen, dass wir tatsächlich relativ erfolgreich sind, zumindest zurzeit, diese Gemeinschaft wirklich zu fördern. Und das ist das, was uns eigentlich wirklich wichtig ist. Und das ist auch, woher BOSC als ein Event, als eine Konferenz kam, dass diese die ISMB-Conference ist ja eine Bioinformatik-Konferenz hat ja schon wesentlich länger bestanden, einige Jahre länger bestanden als BOSC. Aber ISMB als eine Konferenz und als eine, wie soll ich sagen, als eine Gruppe von Leuten, von Wissenschaftlern, ist fokussiert auf die wissenschaftliche Seite, wenn wir es mal so sagen wollten, von Bioinformatik und von Computerbiologie, Computational Biology, und weniger auf die, und nahezu nicht, zumindest für lange, lange Zeit, die handwerkliche Seite sozusagen davon, ja. Und viele Leute in unserer Gemeinschaft sind Teil von beiden, ja, führen beide Rollen aus. Oft sind Leute, Postdocs zum Beispiel und Doktoratsstudenten, sind oft in beiden Rollen, verbringen oft wochenlang mehr oder weniger in der Rolle eines Programmierers oder Softwareentwicklers und führen dann wieder Wissenschaft aus mit den Tools, mit der Software, die sie vorher geschrieben haben. Ja. Aber von daher haben wir ganz viele Teilnehmer auf BOSC, die nicht nur auf BOSC gehen, sondern die dann auch tatsächlich bei der ISMB selber auch teilnehmen. Und es kam auch schon oft vor, dass Leute bei BOSC präsentiert haben und dann bei ISMB auch präsentiert haben. Aber typischerweise präsentieren die nicht dasselbe. Typischerweise präsentieren sie bei der ISMB das wissenschaftliche Ende ihrer Arbeit und bei BOSC das handwerkliche Ende ihrer Arbeit sozusagen, ja. Und was BOSC wirklich dazu beiträgt, ist diese Gemeinschaft zu fördern von Leuten, die ähnliche Interessen haben, ähnlichen Problemen ausgesetzt sind, über ähnliche Sachen nachdenken und statt dass dann jeder für sich irgendein Implementierungsproblem oder irgendein Deployment-Problem oder ähnliche Sachen für sich so alleine von Neuem herausfinden muss, kann man sich austauschen. Und statt dass man bestimmte Software-Funktionalitäten, die man immer wieder mal braucht, von Neuem schreiben muss, außer man sucht im Internet für Stunden und weiß dann immer noch nicht, was man mit all den Suchergebnissen machen soll, kann man sich eben informieren an der BOSS-Konferenz, was alles gerade so passiert, Software in Bezug auf Softwareentwicklung, querbeet über die Bioinformatik.
Und ihr macht ja auch als fester Bestandteil mittlerweile die Hackathons auf den BOSS-Meetings. Das ist ja eigentlich auch ein wichtiger, ja, eine wichtige Methodik, um Communities zusammenzuführen oder vielleicht auch neu zu starten. Das ist ja auch, denke ich, nicht zu unterschätzen.
Ja, genau, das ist eine ganz tolle Sache. Die haben wir erst seit ein paar Jahren. Ich meine, das erste Codefest war 2010 in Boston sogar. Vielleicht das Jahr vorher, aber ich meine 2010 Boston wäre das erste gewesen. Und haben ganz großen Anklang gefunden seitdem und sehr, sehr erfolgreich. Und, die Leute, die daran teilnehmen, sind nicht immer dieselben. Das heißt, es trägt auch wirklich dazu bei, neue Leute in unsere Gemeinschaft reinzubringen. Und schafft Bindungen, ja, zwischen Leuten, Beziehungen.
Ja, also ich kann jedem empfehlen, da diese Meetings aufzusuchen. Also wie schon gesagt, ich war davon sehr positiv überrascht, denn ich wollte eigentlich nur zur ISMB gehen, habe gesehen, es gibt auch ein Satellite-Meeting zu dem Thema Open Source, also das BOSS-Meeting, habe mich angemeldet und eigentlich war das für mich das persönliche Highlight von der ganzen ISMB letztes Jahr. Ja, vielleicht können wir uns damit vielleicht schon, damit wir ein bisschen in deinem Zeitrahmen bleiben, du bist ja ein sehr beschäftigter Mensch, wir wollen noch ein paar andere Sachen anfassen, die du, wo du auch involviert bist. Also das eine ist, okay, du bist in der OBF und hast allerdings auch also als Präsident dort gewirkt oder du wirkst als Präsident dort momentan, aber du hast selber auch als Entwickler, hast du viele Sachen beigetragen, das ist BioPearlDB und BioSQL. Ne? Das ist ja sozusagen, da hast du wirklich das, was du jetzt gerade hier sozusagen gepredigt hast, auch wirklich gemacht. Ist das noch aktiv? Bist du da selber noch aktiv oder hast du keine Zeit mehr dafür? Wie sieht es damit aus?
Ja, ein bisschen was von beidem. Die Projekte an sich sind noch aktiv, insofern als es, glaube ich, eine gute Zahl von Benutzern gibt. Ich selber habe leider schon seit längerem nicht mehr wirklich Zeit, an der Entwicklung aktiv teilzunehmen. Ich verfolge noch die Mailinglists und antworte vielleicht manchmal, wenn Sachen bezüglich Architektur oder sowas aufkommen, wo ich vielleicht eine Meinung habe oder wo ich was beitragen kann aus der Historie, warum bestimmte Module so geschrieben sind, wie sie geschrieben sind, wenn das vielleicht nicht so unbedingt viel Sinn macht, aber eben historische Gründe hat, wie das ja oft so ist bei langlebigen Softwareprojekten, nicht wenn neue Leute hinzukommen. Ich bin insofern noch aktiv beteiligt, aber aktiv Code geschrieben. Zum aktiv Code entwickeln komme ich leider nicht mehr.
Verständlich. Das ist leider häufig je höher man steigt, desto weniger Code bekommt man wirklich in die Hände. Ne?
Ja, leider. Ja, in die Hände vielleicht schon, aber.
Ja, okay, aber nicht aus den Händen heraus, ja, wahrscheinlich. Genau, nicht mehr selber geschrieben, ja, so rum. Ja. Du bist auch noch in viele andere Sachen involviert und eines ist das Dryad. Maybe, vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen, was da ist, was ist die Intention, welches Problem soll damit gelöst werden und was ist der Status von diesem Projekt?
Das Problem, das Dryad versucht zu lösen, ist das, dass für ganz viele Forschungen, Publikationen, die Forschungsresultate veröffentlichen, alle Forschungsresultate, die publiziert werden, auf die eine oder andere Weise, hängen von Daten ab. Daten mehr, manchmal mehr direkt, manchmal indirekter, aber immer sind es doch, das ist ja auch was Wissenschaft im als eine Daten sind eine der Grundfesten der Wissenschaft, ja. Ist ja auch generell akzeptiert, ist ja auch eine der Sachen, die Wissenschaft eben unterscheidet von zum Beispiel Dogma oder Glauben. Ja. Es sind die Daten. Und wir kennen alle zum Beispiel Genbank als ein Datenrepository und manche kennen vielleicht noch ein paar andere wie PDB für Proteinstrukturen und GEO für Microarray Profiling Daten. Und so gibt es ein paar Datenbanken, die Daten auf lange Zeit gesehen aufbewahren. Ja, sodass sie nicht verloren gehen. Was darüber oft vergessen wird, ist, dass es wie bei vielen anderen Sachen in der Wissenschaft, dass es da einen Long Tail gibt. Das heißt, es gibt ein paar Datentypen, von denen sehr viel Daten generiert werden und für die es dann auch Datenbanken gibt, die für lange Zeit aufbewahren. Zum Beispiel Sequenzen, Nukleotidsequenzen, Proteinsequenzen, Proteinstrukturen, Microarray-Daten, ja. Aber es gibt eine unglaubliche Vielzahl von verschiedenen Datentypen und Daten, die in der Wissenschaft generiert werden, ausgewertet werden und die Forschungsarbeiten unterliegen, für die es aber kein Archiv gibt, das die für lange Zeit aufhebt und zugänglich macht und das es anderen erlaubt, diese Daten wieder hervorzuholen und zum Beispiel die Forschungsarbeit zu verifizieren oder darauf aufzubauen oder die Daten in einer anderen Art und Weise für eine andere Fragestellung weiter zu verwenden, was ja auch was ist, was wir zum Beispiel hier an dem NESCENT-Zentrum fördern, spezifisch. Mhm. Ja. Und das ist das Problem, das Dryad versucht zu lösen, indem es ein Archiv, eine Heimat bietet, sozusagen für diese Art von Daten, für die es ansonsten keinen Langzeitaufbewahrungsort gibt. Und Dryad akzeptiert Daten, jede Art von Daten in nahezu jedem Format von praktisch allen wissenschaftlichen Publikationen.
Wie bei diesen sagen wir mal Non-Purpose oder ja, das wäre jetzt ein General Purpose Datenbanken oder ja, also Datenbank ist eigentlich falsch, also Providern, wie ist bei euch da die Finanzierung? Also es gibt ja verschiedene, und wie ist bei Dryad genau die Finanzierung? Ist das privatwirtschaftlich? Ist das habt ihr Funding von Staaten, oder wie ist das genau aufgezogen?
Ja, so ein bisschen beides. Dryad hat begonnen mit einem NSF-Grant, zwei NSF-Grants sogar. Wir sind momentan in ungefähr der Mitte von dem zweiten NSF-Grant. Aber NSF hat auch schon oft besonderen Wert darauf gelegt, dass NSF Projekte nicht fördert für die Ewigkeit. Ja. Mhm. Das heißt, NSF ist, und so ist das vermutlich mit ganz vielen Förderungsanstalten, insbesondere öffentlichen, aber Privatförderungsanstalten eigentlich auch, sind so oft sehr gut geeignet, um ein Projekt zu starten und in Gang zu kriegen und zu einem funktionsfähigen Status zu bringen. Aber dann, wenn es ein Langzeitprojekt sein soll, was sich über lange Zeit selbst tragen können soll, dann erfordert das ein ganz anderes Denken darüber, wie man unabhängig von Förderungsanstalten diese Kosten wieder hereinholen kann. Und das Modell, was Dryad dafür entwickelt hat, ist die Data Publishing Charge. Und das ist ein Betrag, den man bezahlen muss zu dem Zeitpunkt, wenn man Daten ablegt in Dryad. Und das bezahlt man nur einmal. Das ist keine Subskription, die dann irgendwann ausläuft oder die man kündigen kann und dann sind die Daten weg oder sowas. Nein, das bezahlt man nur einmal. Und das bezahlt in dem Sinne für die Kosten, die entstehen, für Curation, dass da jemand ist, der sich den Eintrag anguckt, schaut, ob da Fehler sind, ob die Daten korrupt sind oder nicht, ob alles lesbar ist, ob alles Sinn macht. Ja? Und dann eben für die Long-Term Storage.
Mhm. Ja, gerade bei diesen, wenn man langfristig Daten ablegen will, muss das natürlich auch gewährleistet sein. Und dann ist natürlich so eine nachhaltige Finanzierung natürlich das A und O natürlich. Ich sehe, wenn ich mich recht erinnere, habt ihr ganz konsequent dabei auf Creative Commons Zero gesetzt, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Das heißt, alle Daten, die reinkommen, müssen sozusagen Public Domain werden. Ne?
Genau. Derjenige, der Autor, ob es ein Autor ist oder der Autor von den Daten oder jemand, der nominiert worden ist, von den Autoren die Daten dort abzulegen, muss in der Lage sein, als Teil der Submission, muss in der Lage sein, die Daten unter Public Domain, unter CC0 freizugeben. Und wir haben das ganz bewusst gewählt, rechtlichen Unsicherheiten aus dem Weg zu gehen. In ganz vielen Rechtsgebieten auf der Welt sind Daten nicht copyrightfähig, aber eine Copyright License erfordert, dass man Copyright reklamiert. Ja. Und der andere Teil ist, dass der Copyright für Daten ganz andere Frage ist, nämlich eine rechtliche Frage ist im Vergleich zu dem, wie man zitiert wird und wie man Credit kriegt für eine Arbeit oder für eine, wenn seine eigenen wissenschaftlichen Produkte wiederverwendet werden. Ja. Zum Beispiel, wenn Daten wiederverwendet werden. Ja. Ob und wie man zitiert wird, ist nicht eine rechtliche Frage, sondern ist eine Frage von Normen, wissenschaftlichen Normen, in ethischen Normen, in diesem Fall. Das heißt, die Tatsache, dass alle Dateneinträge in Dryad CC0 und Public Domain sind, heißt nicht, dass diese Daten, wenn man sie verwendet in seiner eigenen Forschung, nicht zitiert werden müssen. Ja.
Ist nachvollziehbar, aber man könnte es weglassen, aber der Usus ist, dass man es natürlich zitiert, um auch die Validität der Daten und die Quelle der Daten natürlich auch darzulegen.
Ja, genau.
Ja.
Ganz genauso, wie wenn man seine eigenen wissenschaftlichen Theorien und Forschungsansätze oder Methoden auf denen von anderen aufbaut. Ja, dann ist es auch, das ist nicht wegen einer rechtlichen Verpflichtung, dass man diese anderen Methoden, dass es erwartet wird, dass man diese anderen Methoden, auf denen man aufbaut, zitiert, sondern es ist eine Norm unter Wissenschaftlern, ja.
Okay. Was ist denn oder aus welchem Bereich sind denn da die meisten Daten mittlerweile abgelegt? Denn ihr seid ja sozusagen, oder das ist Dryad ist ja sozusagen offen für alle Themengebiete, aber hat sich irgendwo eine herauskristallisiert? Oder also sind jetzt die Biowissenschaften oder kommen von anderen Disziplinen auch viele Daten herein? Was ist da vielleicht, weiß nicht, ob du Statistiken parat hast, so? Grobe.
Ich habe die Statistiken nicht parat, aber in der Tat die Herkunft, die wissenschaftlichen Gebiete, aus denen Daten in Dryad abgelegt werden und auch die Journals, in denen die Publikationen sind, mit denen diese Daten verbunden sind denen die Daten unterliegen, ist ganz weite Bandbreite. Wir haben allerdings angefangen in Dryad mit einem Fokus on evolutionary biology and evolutionary data, Evolution, mhm. Daten für in der Evolutions von Evolutionsforschungsarbeiten. Das wurde dann bald erweitert zu Biologie und ist mittlerweile noch weiter erweitert worden. Mhm.
Ihr seid ja auch relativ konsequent in der Offenheit, die ihr sozusagen den Daten zukommen lasst, auch in der eigenen Offenheit. Und solche Zahlen kann man ganz gut nachlesen in den Annual Reports, die ihr veröffentlicht. Ich habe gerade mal den für 2013 auf. Und da ist unter anderem mal so aufgeführt, aus welchen, in welchen Journals sozusagen die Data Packages sind, die 2013 publiziert wurden. Und da stehen so auf den ersten drei Stellen Molecular Ecology, Evolution und Plus One mit jeweils teilweise über 200 Data Packages, die bei Molecular Ecology veröffentlicht wurden. Und ich glaube, man hat sogar dieses oder beziehungsweise letztes Jahr auch mal etwas weiter von Dryad gehört, als nämlich die Grants, die Datensätze ihrer Arbeit auf einer von den Galapagos-Inseln. Ich bin mir gar nicht so sicher, da ging es ja irgendwie darum, dass sie irgendwie 40 Jahre ihrer Forschungsarbeit mal als Datensätze bei Dryad veröffentlicht haben. Das hatte so ein bisschen mehr Bekanntheit erlangt.
Ja, in der Tat, das ist ein ganz, ganz wertvoller Datensatz, der ein Buch begleitet, das von den Grants veröffentlicht worden ist. So in diesem Fall ist es nicht eine Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, sondern eben ein Buch. Diese Daten haben bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie in Dryad hinterlegt worden sind, waren nur ganz wenigen Leuten zugänglich, aber haben einen ganz hohen Wert, weil sie eben über viele Jahre hinweg aufgenommen worden sind und beginnend von vor langer Zeit in Bedingungen und in einer Umwelt da, die ja heute nicht mehr existiert. Ja. Das heißt, man kann diese Daten, selbst wenn man das Geld und das Personal hätte, um die Daten nochmal neu aufzunehmen, ist es ja gerade bei solchen Field-Daten, Felddaten, ist es ja ganz oft so, dass die gar nicht neu erhoben werden können, weil eben die Umwelt nicht konstant ist und natürlich vor allem in den letzten 15, 20 Jahren nicht konstant ist, sondern sich eben auch ganz stark geändert hat, was erhebliche Effekte gehabt hat und ja auch nach wie vor hat.
Ja, da du zeitlich ein bisschen eingeschränkt bist, muss ich schon fast zum nächsten Thema hüpfen. Du bist auch noch involviert in Data One. Und das ist, vielleicht kannst du groben Abriss geben, worum es dabei geht und was die Zielsetzung von Data One ist.
Was das Data One-Projekt versucht zu ermöglichen, ist, dass diese Vielzahl von Datenbanken ein bisschen transparenter zu machen, ein bisschen besser zugänglich zu machen für Forscher, die nicht notwendigerweise wissen, welche Daten wo zu finden sein könnten, wie man verschiedene Interfaces von diesen Datenbanken bedient und wie man sie effektiv sucht und so weiter und so fort. Es ist in der Tat so, dass nicht nur die Daten selber eine enorme Vielfalt zeigen, die in der Wissenschaft erhoben werden, sondern dass es wirklich auch in ganz vielen Gebieten viele kleinere, vielleicht manchmal ein bisschen größere, aber hauptsächlich viele kleinere Datenbanken gibt, die Daten haben, die oft niemand anders hat. Ja? und wo es oft, von denen viele Leute nicht wissen, dass überhaupt die Datenbank existiert, geschweige denn, wo sie zu finden ist, geschweige denn, wie man Datensätze dort findet, in einer Art und Weise, die konsistent ist. Eine Suche, die auf einer Datenbank funktioniert, muss ja nicht auf einer anderen Datenbank funktionieren. Man weiß nicht, welche Metadaten eine Datenbank zum Suchen offeriert oder indiziert und welche eine andere indiziert. Und so all diese Probleme, ja, sind im Prinzip mehr oder weniger Federation Software Engineering Probleme. Versucht Data One zu lösen und einen Hut zu bringen. In dem Sinne, dass es da ein federiertes Interface gibt, was dann die Suchen Suchen über einen kombinierten Index ausführen kann oder auch zu Mitgliedsdatenbanken weiterschicken kann. Ja. Das heißt, für diese einzelnen Datenbanken hat das eigentlich hat's zwei große Vorteile. Der eine ist eben die, dass die Einträge in den Datenbanken von wesentlich mehr Leuten gefunden werden können, was dann wiederum den Wert der Datenbank erhöht. Je mehr Leute davon Nutzen ziehen, desto wertvoller ist die Datenbank als solche im Vergleich zu einer, die, von der niemand weiß und die selten genutzt wird. Ja. Der andere große Vorteil ist der, dass Data One auch eine Replikationsfunktion eingebaut hat. Und das ist ja ein ganz großes Problem, vor allem für kleinere Datenbanken. Wie können Sie sicherstellen, dass die Daten, die Sie haben, verfügbar sein werden und nicht verloren gehen und nicht korrumpiert werden durch digitalen Rot und andere Sachen, wenn zum Beispiel Ihre Förderung ausgeht, Personal wechselt oder ein Computer crasht. Ja? Und darüber, indem Sie ein Mitglied, eine Mitgliedsdatenbank, ein so-called Member Node im Data One Netzwerk werden, kann das Überleben der Dateneinträge sichergestellt werden, indem sie repliziert werden über andere Datenbanken. Ja. Also ein Netzwerk von Datenbanken, manche ein bisschen kleiner, manche ein bisschen größer, die sich gegenseitig aushelfen.
Mhm. Und das ist auch thematisch auch relativ offen, oder?
Das ist thematisch weit offen, ja. Von Ökologie, Evolution, Umwelt, Sphärendaten, alles Mögliche. Geochemische Daten, geologische Daten.
Und dann ist das von der Organisation her, ist dann ein Team von Software-Engineers oder Databank-Engineers, die das dann entsprechend einbinden? Oder ist das auch um gewisse Themen organisiert? Oder ja, wie soll man das, wie ist die Struktur der Organisation dabei wieder?
Beides im Prinzip. Es gibt eine zentrale Einheit, die nennt sich Core Cyber Infrastructure Team. CCIT und die sich im Wesentlichen darum kümmert, um Architektur von dem Netzwerk und auch Implementation von Software und API, die verschiedenen Datenbanken verbindet mit und die Koordinierung von den Datenbanken übernimmt und die diese zentrale Suche und Metadata-Indexierung übernimmt und all sowas. Und dann gibt es aber auch noch Arbeitsgruppen, die sich thematisch befassen, zum Beispiel mit Community Engagement. Ja, wie kann man Wissenschaftler in bestimmten Gebieten trainieren, einbinden in das Netzwerk, dazu beitragen, dass sie wissen, was Data One für Vorteile hat, was man für Nutzen daraus ziehen kann und so weiter und so fort. Eine andere Gruppe beschäftigt sich zum Beispiel oder hat sich in der Vergangenheit damit beschäftigt, mit Metadaten. Welche Metadaten sind besonders wichtig? Was für Standards gibt es dafür? Und so weiter und so fort.
Okay. Wir haben noch ein anderes Projekt, wo du mit involviert bist, und das ist das IEVO Biomeeting. Da bist du auch mit involviert. Vielleicht kannst du da auch grob umreißen, was ist da die Zielgruppe von diesem Meeting und wie organisiert ihr das?
Ja, die IEVO Bio Conference habe ich im Prinzip in die Welt gesetzt. Die hat das erste Mal stattgefunden in 2010. Die Konferenz ist im Prinzip wirklich inspiriert von dem Erfolg von BOSC. Und BOSC kannte ich ja schon für viele Jahre, als ich zu Nessent gekommen bin. Und habe dann dort realisiert, auf den evolutionsbiologischen Fachkonferenzen, dass der Stellenwert der Informatik von Computermethoden, von Software-Tools, von Datenstandards, Metadaten und so weiter ständig steigt, dass mehr und mehr Forschung sich darauf verlassen muss und das Teil davon wird, wie das ja auch in der Genomforschung schon seit längerem war. Dass aber im Prinzip gar kein Forum verfügbar ist, wo sich Leute, die da an der Vorderfront arbeiten, die sich da austauschen können. Ganz so wie ja BOSC im Prinzip auch in die Welt gesetzt worden ist, wo wir gesehen haben, dass dieses Forum, wo Leute, die ähnliche arbeiten und vor allem eben mit Software machen, sich austauschen können über Methoden und was sind bessere Ansätze, um bestimmte Probleme zu lösen, was sind nicht so gute Ansätze. Ja, dieser Erfahrungsaustausch, der einfach unheimlich wichtig ist für ein Gebiet, um besser voranzukommen, statt irgendwie mehr oder weniger stecken zu bleiben in denselben Problemen und die immer wieder zu lösen. Ja. Und das war so die Idee von IEVO Bio, ein ähnliches Forum wie inspiriert von BOSC zu installieren für Leute, die Software-Methoden entwickeln oder benutzen oder auch in der Mathematik dafür arbeiten oder in der Statistik dafür arbeiten, ein Forum zu haben, wo diese Leute zusammenkommen und ihre Ergebnisse austauschen können, ihre Erfahrungen austauschen können und eben auch Feedback suchen können, ja, von ihresgleichen. Insbesondere eben hier für die Fachgebiete der Evolutionsbiologie, der Ökologie und der Biodiversitätsforschung, die ja leider in der BOSC-Konferenz nie wirklich teilgenommen haben, weil BOSC schon immer diesen Schwerpunkt hatte auf Genomforschung, ja, die Bioinformatik in Relation zur Genomforschung.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass immer mehr, habe ich zumindest das Gefühl, auch immer mehr in Richtung dass das anders gesagt ist, das Thema Data Sharing und das Thema Reproduzierbarkeit von Daten, gerade durch die Ereignisse, die jetzt dieses und letztes Jahr so stattgefunden haben, auch wiederum in eine etwas breitere Öffentlichkeit rückt und raus aus diesen sehr fachbezogenen Kontexten in eine mehr öffentliche Wahrnehmung, sich dadurch aber auch wieder auf solchen sehr fachlich orientierten Meetings und Conferences wiederum niederschlagen. Und ich glaube, die IEVO Bio Conference war jetzt auch gerade im Juni. Und ich glaube, ihr hattet da auch so ein oder zwei Tracks, die sich genau diesem Thema angenommen haben. Da hatte ich drüber gelesen.
Aha. Ja, in der Tat. Data Sharing hat große Beachtung oder steigende Beachtung gefunden, vor allem in den letzten Jahren, weil es doch mehr und mehr klar geworden ist, dass im Vergleich zu Sequenzdaten, wo viele Journals oder die meisten Journals es einfach verlangen, dass sie abgelegt werden in GenBank, dass für die meisten anderen Daten es sehr schwer ist, diese Daten zu finden und dann und selbst wenn man sie gefunden hat, wo sie publiziert worden sind zum Beispiel oder wer sie publiziert hat, ist es immer noch sehr schwer, sie zu erhalten. Und da hat es ja dann auch einige Forschungsarbeiten dazu gegeben, die dann tatsächlich mal groß angelegte Experimente gemacht haben und über hunderte von Publikationen versucht haben, die Daten zu extrahieren von entweder von den Publikationen selber oder wenn sie dort nicht abgelegt waren und oft waren sie es nicht, dann von den Autoren. Und Forschungsarbeit über Forschungsarbeit hat gezeigt, dass es enorm schwierig ist, dass die meisten Forscher nicht wirklich belohnt werden dafür, die gleiche Energie aufzuwenden wie für ihre sonstige Forschungsarbeit, zum Beispiel Ergebnisse zusammenzuschreiben und zu veröffentlichen.
Hm. Vielleicht ist das ein ganz, ganz guter Punkt, um so ein Stückchen weit mal zu einem kurzen Ausblick zu kommen. Denn mit Blick auf die Uhr denke ich, dass du nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben wirst. Aber so als dein, so ein Stückchen als ein Abschlussstatement vielleicht, wo denkst du denn, wo es hingehen muss? Insbesondere blicke ich da auf den Unterschied, den es in den einzelnen Bewegungen und den einzelnen Initiativen nach wie vor noch gibt zwischen den USA und dem, was sich da gerade in Europa tut. Hast du da so eine Vision, wie man vielleicht auch beides ein Stückchen weit zusammenwachsen lassen kann? Oder passiert das ohnehin, weil sich die Communities einfach finden?
Ich würde sagen, das passiert ohnehin und es passiert schon. Es gibt ganz, ganz, ganz starke Initiativen mittlerweile, zum Beispiel in der Force 11 oder in der RDA, Research Data Alliance, die international sind und Grenzen und Kontinente spannen. Nicht zufällig, sondern weil sie so angelegt worden sind. Und mein Eindruck ist, dass es weitgehend akzeptiert ist, dass diese Data Sharing, Data Citation und andere Probleme am besten global gelöst werden und nicht lokal. Weil die Probleme, die man antrifft und die Probleme, die man lösen muss, eigentlich sehr ähnlich sind global, auch wenn vielleicht die Kultur lokal ein bisschen anders ist, aber die grundsätzlichen Probleme und die Standards und die Ansätze, die man da zum Tragen bringen kann, sind doch global sehr ähnlich oder die gleichen. Und es ist auch ganz wichtig, würde ich sagen, für die Akzeptanz von solchen Standards und von solchen Erwartungen bezüglich Data Sharing, dass da nicht eine, wie soll ich sagen, Zerfletterung von Standards und Richtlinien und anderen Sachen stattfindet, sondern dass die Erwartungen und die Richtlinien und die Standards, wie man Daten archiviert, wie man Daten beschreibt mit Metadaten, wie man Daten zitiert, welche Daten zu archivieren sind, was zu tun ist, wenn man verschiedene Daten wiederverwendet, statt einfach nur einen Satz und so weiter und so fort. Ich finde es auch ganz wichtig, dass die Lösungen dafür global einheitlich sind, sodass man nicht sich erst fragen muss, was ist denn zuständig hier für meinen lokalen Bereich und wie finde ich das raus und das ist alles zu schwierig und eigentlich muss ich doch Forschung machen. Ja.
Und was ich mich immer frage, ist an der Stelle, wer wird es da vielleicht irgendwann nochmal so ein, so ein Vorreiterdenken geben, wie wir sind halt die Organisation, die sich seit ein paar Jahren mehr darum bemüht? Oder siehst du da eine globale Tendenz, dass man sich auch auf einer sehr hohen Ebene zusammenfindet, wie beispielsweise auf dieser Research Data Alliance, die jetzt irgendwie seit, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahren existiert und in diversen Working Groups ja versucht, auf so einer globalen Ebene das zu machen. Aber ich habe immer das Gefühl, niemand kann so richtig einschätzen, ob das wirklich global auch funktioniert oder ob das nicht doch mit so einem lokalen Blick wieder betrieben wird.
Ja, man muss natürlich unterscheiden zwischen Richtlinien, Policies, ja, und Deklarationen über was eine welchen Bedingungen oder welchen Erwartungen eine Norm genügen muss. Und man muss unterscheiden dazwischen, zwischen der politischen Ebene sozusagen oder der Policy-Ebene und der Implementierungsebene. Ja. Hm. Diese Policies müssen natürlich lokal implementiert werden. Aber wenn man davon ausgehen kann, dass die lokale Implementierung den globalen Policies Genüge leistet, ja, dann ist immer noch eine Einheitlichkeit gewährleistet.
Dazu müssen
Forschungsanstalten agieren natürlich lokal, nicht global.
Ja. Ja. Dazu müsste es dann sozusagen die lokale oder die Bereitschaft auf der lokalen Ebene geben, sich auch an globalen Standardisierungen zu orientieren. Sprich, also wenn jetzt sowas wie die Research Data Alliance mit einem Standardisierungsvorschlag kommt, wie man am besten Daten teilt und referenziert als beispielsweise die Originaldaten oder die Bearbeitungsversion, dann müsste es wiederum lokal die Bereitschaft geben, diesen Standard aufzugreifen, damit man an der Stelle wirklich erreicht, dass es irgendwann global einen Standard gibt, an den sich auch alle Lokalitäten halten.
Ja, in der Tat. Und ich bin überzeugt davon, dass das möglich ist. Ich würde sagen, zum Beispiel Creative Commons hat das vorexerziert.
Ja.
Es gibt nicht ein anderer Creative Commons für jedes Land. Es gibt die Übersetzung von Creative Commons Lizenzen für bestimmte Sprachen oder Länder, aber im Prinzip sagen die alle das Gleiche. Ja. Es ist auch gang und gäbe zum Beispiel und vollkommen okay, als seine Creative Commons Lizenz die unported Version zu nehmen. Ja, die ist genauso rechtsgültig wie eine, die jetzt portiert ist für ein bestimmtes Land.
Hm. Und das wär dann sozusagen der Weg, den man vorstellbar auch beschreiten könnte, um diesen Durchsatz von globalen Ideen und Standards auf die lokale Ebene voranzutreiben, dass man mit Rücksicht auf die einzelnen Standorte dann vielleicht Adaptionen dieser von globalen Standards schafft, also so wie es quasi Creative Commons gemacht hat.
Ja, und dass die Creative Commons Lizenzen adaptierbar sind und gültig sind in lokalen Gesetzgebungen, ist ja nicht ein Zufallsprodukt. Das ist ja ein erheblicher Teil der Arbeit, der bei Creative Commons ausgeführt wird.
Ja.
Hinterleuchtung von den unterschiedlichen Gesetzgebungen, wie sie differenzieren und wie man eine Lizenz jetzt formulieren kann, die kompatibel ist, selbst wenn die lokalen Gesetzgebungen differieren in bestimmten Punkten. Ja. Das meine ich mit, dass Creative Commons hat das ja vorexerziert, dass wenn man da genügend Arbeit reinsteckt, dann kann man das auch machen.
Ja. Würdest du sagen, dass die, ich glaube, mittlerweile sind es dann 13 Jahre der Arbeit von sowas wie der Open Bioinformatics Foundation, da auch einen Schritt nach vorn gemacht haben, der 13 Jahre Arbeit sozusagen wert ist? Also in einer Betrachtung von außen, ist jetzt vielleicht komisch gefragt, aber würdest du auf die Geschichte der Open Bioinformatics Foundation zurückblicken und sagen, wir haben in diesen 13 Jahren etwas so Großes geschafft, dass es auch die Arbeit gerechtfertigt hat, die da reingeflossen ist?
Ich würde schon sagen, und jedes Jahr, wenn ich an der BOSS-Konferenz bin und die Teilnehmer treffe, mich mit ihnen unterhalte und die Vorträge höre, bin ich darin bestätigt, dass diese Gemeinschaft von den Leuten, die dort jedes Jahr zusammenkommt, ist eine unheimlich produktive und ist eine unglaublich unterstützende Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo jeder andere unterstützt. Im Bezug auf Open Source, in Bezug auf Best Practices, in Bezug auf Standards und so weiter und so fort.
Und ich glaube, als Trostpflaster für alle, die nicht persönlich dabei sein können, gab es vor kurzem die gute Nachricht, dass ihr versucht, in diesem Jahr noch mehr Sessions auf Video zu bannen, als das schon 2013 geklappt hat. Und das dann auch ein bisschen im Nachgang ein bisschen breiter aufgestellt den Interessierten zur Verfügung stellen wollt.
Ja, das ist richtig. Wir haben da Google zu danken für eine großzügige Spende, die uns das ermöglicht, dieses Jahr zu machen. Und dieses Jahr ist es im Prinzip ein ganz großes Experiment. Die Kosten sind nicht gering. Und über die wir sehr interessiert sind, dann in den kommenden Monaten mehr zu lernen ist, was Leute mit diesen Videos machen, wie viel Wert die haben für Leute, die vielleicht sogar an der Konferenz selber teilgenommen haben oder nicht teilnehmen konnten. Wie gesagt, wir haben das in dieser Qualität und in diesem Ausmaß noch vorher nicht gemacht. Es ist ein Experiment und wir sind alle gespannt darauf, wie es ausgeht. Und das wird sicher darüber entscheiden, was wir in der Zukunft in dieser Richtung machen.
Ich glaube, das ist einer der Bestandteile, die sich in den letzten Jahren und auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch zeigen werden, als essentieller Bestandteil von sowas wie Open Science und Open Source ist halt auch immer schon gewesen, die öffentliche Dokumentation der Aktivitäten. Und daraus entwickelt sich dann halt auch, dass das Material wiederverwendet wird und herangezogen wird, um Argumentationsketten aufzubauen, andere davon zu überzeugen, was hinter diesem Thema eigentlich an Wichtigkeit steht und so ein Stückchen weit auch vielleicht auch als Bildungsträger zu verwenden und die Idee nicht nur nach vorne zu treiben, sondern auch herzeigen zu können. Hier, schaut euch das mal an, da lernt ihr so viel darüber, dass ihr danach vielleicht einen klareren Gedanken habt, wie ihr das Ganze selber zur Anwendung bringen könnt.
Ja, auf jeden Fall. Die Ideen und sozusagen unter die Leute zu bringen, und neue Entwicklungen unter die Leute zu bringen und darüber eben auch dazu beizutragen, dass Verfahrensweisen in der Wissenschaft sich ändern in eine Richtung, die offener ist, transparenter ist, kollaborativer ist. Das ist ja auch eine von unseren ganz großen Zielen.
Ja. Schon mal vielen Dank für diesen Ausblick. Ich hoffe, am Ende hat Konrad dann doch noch mal wieder zu uns gefunden.
Ich bin da, ja.
Sehr gut, sehr gut. Ich hab den Hilmar mal jetzt nicht gebremst in Ermangelung auch seiner Zeit, die er hier nicht endlos mit uns verbringen kann.
Sehr gut, das hätte ich auch nicht erwartet. Sehr gut.
Insofern würde ich sagen, machen wir vielleicht für diese Folge mal den Sack zu. Mhm. War für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Einblick. Und in der Tat habe ich nicht den Eindruck, dass wir so viel ins Biologische abgedriftet sind, dass ich keine Ahnung habe, wovon wir geredet haben. Es hat sich wieder gezeigt, dass im Prinzip, egal in welchen Fachbereich du schaust oder in welchen Themenbereich, die grundlegenden Antriebe und die grundlegenden Funktionalitäten sind in der Tat nahezu überall dieselben. Und das ist irgendwie ganz beruhigend, weil das so ein Stückchen weit mir den Gedanken erleichtert, zu hoffen, dass wir tatsächlich irgendwann mal auch über Fachgrenzen hinweg und über Ländergrenzen hinweg mal zu sowas kommen wie einem globalen Standard für Open Science, für Data Sharing und so weiter und so fort.
Ja, da lässt sich leichter Momentum gewinnen.
Ja, genau, das ist gut gesagt. Hilmar, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Das war wirklich klasse, danke, wirklich super.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht, die Unterhaltung hier.
Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder in live.
Ja, schade, dass ihr beide nicht zur BOSS-Konferenz kommen könnt. Mhm. Die fängt am Freitag an.
Ja, nächstes Jahr dann wieder.
Genau. Viel Erfolg auf jeden Fall, auch für dieses Jahr. Aber das hat sich ja anscheinend als eine feste Größe in dieser Community etabliert, wenn man auch so die Reaktionen darauf am Rande mitverfolgt. Und jetzt habe ich tatsächlich vergessen, was ich noch erwähnen wollte. Ach genau, wer dich ein wenig näher verfolgen will, deine Arbeit, dem sei auf jeden Fall angeraten, dir auf den üblichen Social-Media-Kanälen zu folgen. Twitter bietet sich da an und dir kann man auch auf GitHub folgen. Und du hast einen Blog, ich glaube, du hast es kürzlich umgestellt oder im letzten Jahr umgestellt und bloggst jetzt neu. Das werden wir auf jeden Fall alles verlinken. Da kann man dir so ein bisschen deiner Aktivität so ein bisschen näher folgen.
Ja.
Super.
Ich würde mich freuen über jeden, der interessiert ist an den Fragestellungen, die mich so bewegen. Und freue mich auch immer gerne über Feedback und Meinungen, Vorschläge. Sachen, die von denen ich noch nichts zu wissen scheine und andere.
Großartig. Dann wie immer auch der Aufruf an die Hörer, wenn euch noch was einfällt, ihr Wünsche habt, Rückfragen oder auch Korrekturen, lasst es uns wissen. Ihr kennt die Kanäle, auf denen wir erreichbar sind. Und dann an alle, die das bis hierhin gehört haben, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Hilmar, herzlichen Dank. Dir noch einen schönen Tag kann, glaube ich, wünschen. Ich glaube, du bist noch ein paar Stunden zurück, im Gegensatz zu uns. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.